So, ich freue mich sehr, wieder unter euch sein zu können. Ich habe gehört, ich bin der Erste, der hier am Samstag um 18 Uhr dran ist. Es liegt wohl daran, dass die Jugend noch sich anschließend trifft. Ja? Also ich werde mich bemühen, bis 21 Uhr fertig zu sein. Ihr wisst ja, bei mir geht es immer um den Minutenpreis. Psalm 16 ist mir einer meiner absoluten Lieblingspsalme. Ihr habt allerdings gemerkt, auch von der Übersetzung her, gerade bei den Psalmen ist es oft so, dass man sich die Übersetzung manchmal etwas zusammensuchen muss. Dass das Buch von Heinz Schumacher über die Psalmen mit den verschiedenen Übersetzungsvarianten sehr hilfreich. Die Luther hat sehr Deftiges dazu, lese ich dazu sehr gerne bei den Psalmen und bei den Elberfelder Übersetzungen, insbesondere der nicht revidierten, da ist erstaunlicherweise, wenn man in den Fußnoten das eigentlich Interessante zu finden. Also man muss so ein bisschen wissen, wo man sich so zurechtfindet, gerade wenn man die Grundsprache nicht kann, dass man sich da etwas orientiert. Das große Los ist heute das Thema. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Gott uns Menschen führt. Jeden einzelnen von uns, der heute da ist, führt Gott ganz individuell, ganz persönlich, ganz unterschiedlich. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass wir Menschen ein unterschiedliches Los in diesem Leben haben. Und wir meinen mit diesem Ausdruck Los das persönliche Geschick, das persönliche Schicksal eines Menschen. Wir sprechen zum Beispiel davon, dass jemand ein trauriges Los oder ein schweres Los getroffen hat. Und umgekehrt reden wir auch davon, dass jemand das große Los gezogen hat. In seinem Beruf, mit einer Erbschaft oder mit seinem Ehepartner. Meine Frau ist jetzt gerade nicht da, mit der habe ich das große Los gezogen. Ja, das ist etwas, wo wir ausdrücken, da haben wir einen absoluten Hauptgewinn im Leben gelandet. Das große Los gezogen. Und wir wollen heute miteinander nachdenken über das große Los unseres Lebens. Ich beginne mit den Versen 2, 5 und 6 aus Psalm 16. Ich lese sie nochmal in der Übersetzung, wie sie sich insbesondere aus der Fußnote der Elberfelder Übersetzung ergibt. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Also wenn Sie alleine mit diesem Vers nach Hause gehen und über diesen Vers beten, nachdenken, mit Ihrem Herrn reden, dann ist das schon das Zentrale. Das mit Ihrem Herrn mal durchzusprechen, ob der Satz gedeckt ist, ob das Wirklichkeit ist, ob Sie Ihren Herrn so sehen. Du bist mein Herr. Es gibt für mich kein Glück außer dir, außerhalb von dir, getrennt von dir. Der Herr ist das Teil meines Erbteils und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Du bist es, der mein Los festlegt. Mit diesem Satz wollen wir einmal anfangen heute Abend. Was für eine große, befreiende Grunderkenntnis. Gott selbst ist es, der mein Los, unser Los festlegt. Kein Zufall, kein blindes Schicksal, Gott selbst. Du bist es, der mein Los festlegt. Lernen Sie das auswendig, diesen Satz als Bekenntnis Ihres Lebens. Dass das reinkommt in die verschiedensten Situationen Ihres Lebens. Du bist es, der mein Los festlegt. Das ist doch nur leicht auswendig zu lernen. Das zu lernen und das dann durchzubeten und durchzubuchstabieren in den einzelnen Situationen unseres Lebens. Du bist es, der mein Los festlegt. Wer sich das im Glauben tief innerlich zu eigen macht, der kann sein persönliches Lebensschicksal in einem anderen Licht sehen. Dieses Wort ist für mich der Ausgangspunkt zu einer Aussöhnung mit dem eigenen Lebensschicksal, zu Frieden, zu Gelassenheit. Aber wer ist eigentlich dieser Du, der mein Leben festlegt? Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, den Versen 8 und 16, Gott ist Liebe. Und diese Grundaussage der Bibel über das Wesen Gottes, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass mir der Satz, du bist es, der mein Los festlegt, wirklich zum Ausgangspunkt für Frieden, für Hoffnung, für Gelassenheit werden kann. Wenn Gott seinem Wesen nach 100% Liebe ist, und auch das müssen wir ganz tief verinnerlichen, das ist nicht nur ein Bestandteil seines Wesens, Gott ist 100% Liebe, nicht ein Minimum in seinem Wesen, das nicht seiner Liebe entspräche, was nicht Liebe wäre in ihm. Gott 100% Liebe. Und wenn dieser Gott, der 100% Liebe ist, wenn der es ist, der mein Los in diesem Leben festlegt, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dann heißt das doch, dass alles, was in meinem Leben passiert, dass alles, was Gott in mein Leben hinein verordnet, das, was er mir als Los in diesem Leben bestimmt, dass das 100% aus seiner Liebe zu mir kommt. Dann wird es was Großes. Du bist es, der mein Los festlegt. Weil ich weiß, wer dieser Du ist, wie der es mit mir meint. Und das ist natürlich besonders wichtig in den Situationen, die auf den ersten Blick nicht nach Liebe aussehen. Es gibt viele Dinge, da kann ich die Liebe sofort erkennen. Aber Sie wissen doch selber aus Ihrem Leben, dass es Situationen gibt, wo man auf den ersten und manchmal auch auf den zweiten und dritten Blick nicht erkennt, dass das aus Liebe geboren sein soll. Da beginnt der Glaube. Da beginnt das Vertrauen. Das ist eben die Situation, die wir mit unserem Kleinen, mit unserem Jüngsten permanent durchmachen. Der nicht begreifen kann, was ein Nein bedeutet. Der nicht begreifen kann, warum das, was ihm jetzt das Wichtigste auf dieser Erde gerade ist, warum das nicht geht. Warum wir Dinge tun, die er nicht verstehen kann. Weil er mit seinem kleinen Horizont und auf diese eine Sache fixiert. Nur von uns als schön, als gut, als Liebe empfindet, was diesen einen Punkt, auf den er fixiert ist, nun auch entspricht. Und wenn das ganz anders ist, dann kann der Kleine das nicht als Liebe identifizieren. Er fängt an zu schreien, zu strampeln und dann gibt es eine richtige Auseinandersetzung. Weil er nicht erkennen kann, dass das Liebe ist, die ihm jetzt einen anderen Weg führt, als er es eigentlich gerade wollte. Und das ist unsere Situation. Und das ist der Glaube. Der Glaube, das Vertrauen Gott gegenüber, dass da, wo eigentlich meine Fixierung, mein Erkenntnishorizont aufhört und alles, was davor ist und jetzt in meinem Leben geschieht, nichts mit Liebe zu tun zu haben scheint, dadurch zu glauben, dadurch zu vertrauen. Und jetzt zu sagen, Herr, du hast gesagt, du bist 100% Liebe. Du hast gesagt, dass du alles, was du mit mir in meinem Leben tust, aus Liebe zu mir tust. Und dann gehe ich davon aus, dass auch das, was jetzt gerade passiert, wo ich von deiner Liebe nichts erkennen kann, dass das auch jetzt wahr ist. Dass das offenbar besser, nötiger, richtiger, wichtiger ist für mich, als das, wie ich es mir jetzt eigentlich für diese Situation vorgestellt hätte. Und sehen Sie, aus dieser Linie heraus kann die Bibel auch sagen, in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist nichts anderes als die konsequente Anwendung aus diesem Gott ist 100% Liebe. 100% dessen, was Gott in meinem Leben tut, ist aus seiner Liebe zu mir geboren. Und im Glauben leben, das ist ein großer Begriff auch in der Bibel, im Neuen Testament, auch bei Paulus. Im Glauben leben, nicht nur Glauben denken, nicht nur Glauben in der Gemeinde in kognitiver Weise nachvollziehen, sondern im Glauben leben. Das heißt nun, dieses Vertrauen, diese Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort in meiner konkreten Lebenssituation anzunehmen, da hinein zu buchstabieren. Sehen Sie, als wir jetzt hier aufgebrochen sind nach München, da ist gerade vor uns, bei uns kurz zuvor in unserem Haus, wie es so schön im Versicherungsdeutsch heißt, ein nicht bestimmungsgemäßer Wasseraustritt vorgekommen. Das heißt, bei uns läuft Wasser also irgendwo raus unter der Dusche, wo es nicht rauslaufen dürfte. Ja, gerade bevor ich jetzt zu euch komme, war das auch nicht so die schöne Situation, mein Haus in diesem Zustand zurückzulassen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, Herr, was soll das? Es ist eine Kleinigkeit. Ich weiß noch nicht, wozu sie es auswächst. Zurzeit ist es noch eine Kleinigkeit. Und das war jetzt für mich die letzten zwei Tage permanent die Umsetzung, Herr, ich glaube dir das jetzt auch für dieses Wasser. Ich glaube, dass du damit was vorhast, dass du dich da verherrlichst, dass das jetzt mich nicht permanent belasten muss, fixieren muss und mich jetzt hier drücken muss. Dass ich hier stehe und eigentlich gar nicht für dich stehen kann, weil ich immer nur denke, bei uns rieselt es da gerade durch die Wand. Ja? Im Glauben leben heißt das einzuüben, in der konkreten Situation. Da das zu nehmen, da Gott zu vertrauen, da Gott zu verherrlichen. Das geht durch Kämpfe, das geht durch Anfechtung. Das ist nichts, dass mir da gerade mein Auto kaputt gefahren wird und ich sage, oh Halleluja. Ja, also der ist sehr weit, der das so richtig aus sich rausspulet. Bei mir ist das ein arger Kampf. Das wirklich ein sich bewusst machen und hineinnehmen in die Situation. Herr, ich glaube dir, dass gerade das jetzt aus deiner Liebe kommt und mir zum Besten dient. Wir lesen in Vers 6, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Diese Ausdrücke Messschnüre, Erbteil, andere übersetzen Losteil. Diese Ausdrücke stammen aus der Zeit der Landvergabe unter Josua. In 4. Mose 26, den Versen 55 bis 56, da spricht der Herr zu Mose, noch bevor das Volk Israel überhaupt in das verheißene Land eingezogen ist. Doch das Land soll durchs Los verteilt werden. Nach den Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie erben. Nach der Entscheidung des Loses soll jedem Stamm sein Erbteil zugeteilt werden. Wir sagen ja immer, man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor man ihn erlegt hat. Bei Gott ist das anders. Gott kann seine Zusagen machen, wenn man noch nichts davon sieht. Und Gott hat schon über die Planung gesprochen, wie das Land verteilt wird, bevor der erste Israelit überhaupt im verheißenen Land reinmarschiert war. Und da sagt Gott ihnen jetzt, das, worauf ihr 40 Jahre zugelebt habt, dieses verheißene Land, da habe ich für jeden einzelnen Stamm von den 12 Stämmen, über die Ausnahme reden wir nachher, und für jede einzelne Familie innerhalb jedes Stammes, habe ich ein ganz spezielles Erbteil. Und dann sollte diese Parzelle im verheißenen Land mit den Messschnüren ausgemessen, vermessen werden. Sollte durch Los jedem einzelnen Stamm und jeder einzelnen Familie zugelost werden und sollte dann als Erbteil in dieser Familie von Generation zu Generation verbleiben. Das ist auch die Grundregelung, die dann dem Hall- und Jubeljahr zugrunde lag, wo dann eben nach Ablauf dieser 50 Jahre im Hall- und Jubeljahr die ursprünglichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse wiederhergestellt werden sollten, so wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hatte. Also Messschnüre heißt, das ist jetzt die Messschnur, mit der das persönliche Erbteil im verheißenen Land ausgemessen, abgesteckt wird. Losteil heißt, es wird durch Los vom Willen Gottes her souverän zugeordnet. Und Erbteil heißt, es soll dir verbleiben auf alle Geschlechter der Generationen hindurch. Und diese Erbteile, die waren nun sehr unterschiedlich. Da gibt es Wüstengebiete und da gibt es saftige Wiesen. Das war für mich jetzt im April bei meiner Israel-Reise, der ersten, die ich gemacht habe, ganz faszinierend. Dass man binnen einer halben Stunde, Stunde Busfahrt eine völlige Veränderung der landschaftlichen und klimatischen Verhältnisse erleben kann. Du bist gerade noch in der absoluten Steinwüste und eine halbe Stunde später saftige Wiesentäler, dass es nur so blüht und grünt. Faszinierend. Und auch wenn damals die Gebiete anders gewesen sein mögen, vor 2000, fast 3000 Jahren, so waren sie doch auch damals unterschiedlich. Es gab Wüstengebiete und es gab saftige Wiesen. Und der eine, der hat jetzt ein Erbteil bekommen, so eine richtige saftige Wiese, so ein tolles Tal. Und der andere, der hatte so ein trockenes Wüstengebiet. Und das ist bis heute so. Das ist auch in unserem Leben so. Der eine, der scheint so die richtig saftigen Wiesen abbekommen zu haben. Und der andere, der hat den Eindruck, für mich bleibt eigentlich nur so die Wüste, das Geröll. Das ist für mich. Ich weiß nicht, warum Gott dem einen dieses und dem anderen jenes Erbteil schenkt. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht erklären. Das hat etwas mit ganz persönlicher Wegführung zu tun und das hat auch etwas insbesondere zu tun mit einer persönlichen Glaubensschule, die Gott mit Einzelnen, mit jedem Einzelnen von uns hat. Aber ich weiß nicht, warum er dem einen das gibt, dass man den Eindruck hat, das ist ein richtiges Sonntagskind, bei dem scheint alles nur zu laufen und bei dem anderen hat man den Eindruck, der scheint überall nur daneben zu greifen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich weiß, woran es nicht liegt. Es liegt nicht daran, dass Gott den einen mehr liebt als den anderen. Das schlussfolgert man ja so schnell daraus, nicht wahr? Wenn der eine, dem einen etwas nicht gelingt, der eine in einer Wüstensituation seines Lebens ist, dann kommt der Teufel sofort und sagt, siehst du, Gott liebt dich nicht so. Guck dir den an. Was der hat, den liebt Gott. Aber dich, guck dir deine Situation an. Dich liebt Gott nicht. Und dann vielleicht noch, naja, wie kann er auch, so wie du bist und so. Und ich denke jetzt an deine ganzen Unvollkommenheiten und Sünden und dann sind wir so richtig in der Spirale drin. Ich weiß nicht, warum Gott den einen so und den anderen so führt. Aber eins lasst euch bitte nie vom Teufel einreden, dass es an der unterschiedlichen Liebe Gottes läge, dass der eine dieses Erbteil und der andere jenes Erbteil in diesem Leben erhalten hat. Es liegt nie an der Liebe Gottes, die unterschiedlich wäre, sondern immer an in seiner Weisheit, in seiner Wegführung, in seinen Glaubensschulen mit uns begründeten Dingen, die wir vielleicht teilweise jetzt noch nicht so verstehen können. Also halten wir fest, unterschiedliche Erbteile entspringen unterschiedlicher Wegführung, aber nicht unterschiedlicher Liebe von Seiten Gottes. Wisst ihr, der eine hat ein schönes Haus, ihr habt jetzt ein schönes Haus, wir haben ein schönes Haus geschenkt bekommen. Und der Sohn Gottes, was sagt der von sich? Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ach ja, den hat Gott dann wohl nicht geliebt, ne? Er liebt dann uns mit den Häusern und der nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegen kann, den liebt Gott nicht. Daran könnt ihr es erkennen, dass das nicht stimmt. Dass das ein Fehlschluss ist, den der Teufel uns bringen will. Der, wenn man es so sagen kann, der Sohn der Liebe Gottes in der Bibel bezeichnet wird, ne? Kolosser 1,12, der Sohn seiner Liebe, der hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also da erkennen wir, dass das eben mit seiner Wegführung, der Bestimmung seines Lebens etwas zu tun hat und nicht damit, dass Gott ihn nicht geliebt hätte. Und nicht anders ist es auch in unserem Leben. Das ist die göttliche Seite. Du bist es, der mir mein Los festlegt. Auch in der Unterschiedlichkeit unserer Losteile. Gott, das ist die göttliche Seite. Das ist seine Souveränität, seine Weisheit, seine Absolutheit. Aber es gibt noch eine andere, die menschlich verantwortliche Seite. Losteile sind nicht zwingend unveränderlich. Wenn wir an die Neubesiedlung Israels im letzten Jahrhundert denken, wo die jüdischen Pioniere aus Sümpfen und Malaria-Gebieten, aus Wüsten, fruchtbares Land gemacht haben. Da sind die Pioniere in das verheißene Land gekommen und das sah nicht nach verheißenem Land aus. Das war der letzte, der ödeste Landstrich. 2000 Jahre Gericht Gottes über dieses Land. Kriege über Kriege haben dieses Land verheert. Verheißenes Land, nichts Romantisches, nichts Schönes. Malariasümpfe, Wüsten, Öde, Abholzung, alles. Da wäre von uns keiner freiwillig hingegangen. Aber die haben mitunter, so sie das auch von der Schrift, und es waren damals ja eine ganze Menge, es gesehen haben, sie haben das nicht mit den menschlich vordergründigen Augen gesehen. Sie haben nicht die Abholzung nur gesehen, die Malariasümpfe gesehen. Sie haben gesehen, verheißenes Land, unser Erbteil, Zusage Gottes. Und da haben sie sich nicht hingesetzt und gesagt, oh Herr, nur leg doch bitte mal die Malariasümpfe trocken. Und die haben die trocken gelegt. Die haben gearbeitet. Und dann ist Israel in weiten Teilen zu einer ganz fruchtbaren Agrar, zu einem ganz fruchtbaren Agrarland geworden. Ich habe gerade jetzt wieder auf dem Viktualienmarkt gestern etliche Früchte, die herrlichsten Früchte, immer wieder schon aus Israel, aus Israel, aus Israel. Ja, wunderbar. Das war so nicht. Das war ein Losteil, auch über das Gericht Gottes gegangen ist. Und wo durch Einsatz dieses Losteil nun gestaltet, befruchtet, bewässert, bearbeitet worden ist. Losteile sind nicht zwingend unveränderlich. Ein schönes Beispiel hierfür ist aus der Bibel die Geschichte von Kaleb und seiner Tochter Aksa. In Josua 14 und Josua 15 lesen wir davon. Kaleb, der mit Josua zusammen der treue Kundschafter von den 12 Kundschaftern am Beginn der Wüstenwanderung Israels war, dem wurde auch gerade für seine Glaubenstreue, die er nur mit Josua zusammengehalten hat, ein großes Erbteil im Land Kanaan verheißen. Und sie sind immer noch in der Wüste, sie stehen immer noch vor den Grenzen des verheißenen Landes. Und da erinnert der Kaleb den Mose an diese Verheißung und er sagt auch, dieses Gebiet, wo wir damals spioniert haben, dieses Gebiet, das sollte mir noch zugelost werden, das möchte ich haben. Und er sagt zugleich, das ist das Gebiet um Hebron. Da waren die großen Riesen, die großen Enak-Söhne. Das ist mir egal, das will ich haben. Der sucht sich also so richtig das schwierigste Gelände aus, im Vertrauen darauf, dass Gott ihm helfen wird, diese Riesen zu vertreiben. Interessanterweise Hebron heute wieder autonomes Gebiet, Palästinenser, Autonomiebehörde, dort Hebron, Jericho, die erste eroberte Stadt Israels, auch war mit die erste, die wieder zurückgewandert ist zu den Palästinensern. Das sind ganz interessante prophetische Linien, aber das ist heute nicht mein Thema. Also das war das Gebiet um Hebron. Und er bekommt dieses Erbteil zugelost, obwohl es noch in Feindeshand war, noch besetzt war von den Kanaanitern. Und das war bei allen anderen Losteilen des verheißenen Landes, für jeden Stamm, für jede Familie ganz genauso. Die haben ihr Losteil zugelost bekommen, das ist dein Stück. Aber nicht im Sinne, dass es ihnen auf dem Tablett serviert wurde, sondern in dem Sinne, nun geht hin und nehmt euer verheißenes Land ein. Erobert es, vertreibt die Feinde daraus, nehmt es in Besitz, dieses euch zugeloste verheißene Land. Wir sehen also göttliche Souveränität, göttliche Führung. Du bist es, der mein Los festlegt. Und menschliche Aktivität, menschliche Verantwortung schließen sich nicht aus. Gott ist es, der mir mein Los festlegt und ich bin von ihm aufgerufen, aufgefordert, im Glauben dieses Erbteil in Besitz zu nehmen. Und das war gerade das Problem für das Volk Israel, dass ja viele sich darauf beschränkt haben, kleine Teile in Besitz zu nehmen und andere Teile den Kanaanitern überlassen haben. Dann gesagt haben, ach, das reicht uns jetzt eigentlich. Dann haben sie mit der Befreiung, der Eroberung dieses verheißenen Landes aufgehört, haben angefangen, ihr Ding da zu machen. Und dann lesen wir in der Bibel, dass genau diese Völker, die sie nicht vertrieben haben, ihnen zum Verhängnis wurden, zum Fallstrick wurden und permanent sie dadurch immer wieder Feindschaft und Niederlage erlebt haben. Wir sehen also, es gilt, das verheißene Land auch in Besitz zu nehmen. Und ich bin überzeugt davon, dass bei jedem von uns, im Leben jedes Einzelnen von uns hier heute, es noch Gebiete gibt, die Gott uns eigentlich zugeordnet hat, die uns verheißen sind und die wir noch nicht eingenommen haben. Und da möchte ich Mut machen, dass Sie darüber nachdenken, da den Herrn fragen und gerade das, was Ihnen vielleicht so spontan jetzt durch den Sinn geht, das mag auch etwas in diese Richtung sein, was Ihnen einfällt, wo Sie ein Stück Ihres Erbteils, Ihres Losteils, was Ihnen verheißen und von Gott zugesprochen ist, noch nicht in Besitz genommen haben. Da möchte ich Sie ermutigen, das in Besitz zu nehmen, das nicht liegen zu lassen, da nicht zu schnell zufrieden zu sein und sich so zurückzuziehen auf den Bereich, den Sie eben gerade haben, sondern mutig voranzugehen, auch das zu erobern, was bisher noch vom Feind besetztes Land in Ihrem Leben ist. Die Geschichte geht aber noch weiter. Kaleb versprach dem, der eine besonders starke Kanaaniter-Festung eroberte, seine Tochter Aksa zur Frau. Und da war eine Menge junger Leute interessiert. Der Othniel schließlich, der war der Glückliche. Er hat die Aksa bekommen und mit der Aksa dann auch ihr persönliches Erbteil im verheißenen Land. Und als die beiden jetzt, stellen wir das so richtig vor, auf ihrer Hochzeitsreise, dann nach den ersten Kämpfen ihr persönliches Erbteil dort in Augenschein nehmen, da müssen die beiden frisch Vermählten nun leider feststellen, dass sie ein Mittagsland, ein Südland bekommen haben. Mittagsland, Südland, das heißt ein heißes, trockenes Land. Da haben sie wohl erst ziemlich bedeppert und enttäuscht aus der Wäsche geguckt. Das war es eigentlich nicht, was sie sich vorgestellt hatten. Und die Aksa, ganz die Tochter ihres Vaters Kaleb, gibt sich damit nicht einfach zufrieden. Ja, so ist es denn halt, so muss ich es denn nehmen. Sondern die redet ganz offen mit ihrem Vater. Sie geht zu ihm, zu Kaleb, spricht frei und offen über ihren Mangel und sagt in Josua 15, Vers 19, lesen wir das, gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab Kaleb ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Ich finde, das ist doch ein wunderbares Bild darauf, wie auch wir zu unserem himmlischen Vater kommen dürfen. Wenn wir eine bestimmte Situation, eine bestimmte Phase, ein bestimmtes Gebiet unseres Lebens so als Wüste erleben, dann dürfen wir damit zu unserem himmlischen Vater kommen. Dann dürfen wir ihm sagen, Vater, das ist ein richtiges Wüstenland in meinem Leben. Und ich bitte dich, gib mir Quellen, gib mir Wasser für dieses dürre Land meines Lebens. Aksa bekommt von ihrem Vater daraufhin die oberen Quellen und die unteren Quellen. Das heißt, die Quellen, die oberen Quellen, das sind die Quellen auf den Höhen, die von den Bergen aus runterkommen. Die unteren Quellen, das sind die Quellen in den Tälern. Nun hatte Aksa im oberen und im unteren Bereich ihres Erbteils Wasser für die Bewässerung ihres Landes. Sie hatte die oberen Quellen und die unteren Quellen. Und diese Ausdrücke obere Quelle und untere Quelle scheint mir auch ein Bild für die unterschiedlichen Segnungen Gottes zu sein. Die unteren Quellen, die stehen für die irdischen und die oberen Quellen für den geistlichen Segen Gottes in unserem Leben. Und mit beidem kann Gott uns beschenken. Mit beidem dürfen wir zu ihm kommen. Wir lesen in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, überströmend seid zu jedem guten Werk. Also entweder dieses Wort ist wahr oder es ist nicht wahr. Wenn es wahr ist, dann gilt es auch wieder, das im Glauben zu nehmen. Gott aber ist mächtig, jede Gnade, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Das heißt, ich kann mit meinem Wasserschaden zu Gott kommen. Ich kann mit meiner Beziehungsproblematik zu Gott kommen. Ich kann mit meinem Problem auf meinem Arbeitsplatz zu Gott kommen. Mit meiner Wohnungssuche kann ich zu Gott kommen. Mit allem Kleinem und Großen. Mein Computer stürzt mir ab, ich kann damit zu Gott kommen. Gott ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. Und Gott wartet darauf und Gott freut sich darauf, wenn wir ihn nicht nur so in bestimmte heilige Zonen unseres Lebens hineinnehmen, wenn wir so hier in diesen Bereich reinwandern, sondern überall, in jedem Bereich unseres Lebens, ist er da und möchte uns beschenken und uns Wasser schenken, obere Quellen und untere Quellen. Unser Wüstenland bewässern mit seinem frischen Wasser. Aber das zu glauben, das in Anspruch zu nehmen, diese Wüstengebiete unseres Lebens mit Gott zusammenzubringen, mit Gott darüber zu reden, das nicht einfach nur zu akzeptieren, sich damit zu arrangieren und sich zurückzuziehen auf einen Bereich, der deutlich hinter dem zurückbleibt, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Wir halten fest, unsere von Gott zugewiesenen Losteile sind nicht zwingend unveränderlich. Es geht darum, den ganzen Bereich unseres göttlichen Losteiles nun auch im Glauben in Besitz zu nehmen. Und wir dürfen Gott auch in den Wüstengebieten unseres Lebens um den Segen der oberen und der unteren Quellen bitten. Wenn wir zurückkommen zu Psalm 16, so scheint David mit seinem Losteil aber überhaupt keine Probleme gehabt zu haben. Schönes Erbteil ist mir geworden. Also ich könnte das in meinem Leben auch unterschreiben. Und ich denke dann an meine Frau, an meine Kinder. Ich denke an meinen Beruf und mein Haus. Und ich weiß nicht, ob ich so, oh ja, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Mir sind die Messschnüre aufs Lieblichste gefallen. Und David, wie ist bei dir? Denkst du an deinen Palast und an deine Frauen und an deinen Fuhrpark? Was sagt David? Was ist das Erbteil, über das er so glücklich, so völlig zufrieden ist? Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Und Vers 2. Du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. David macht sein Glück und seine Zufriedenheit nicht an irgendwelchen äußeren Lebensumständen fest, sondern ganz allein an seinem Gott. Gott kennen, mit Gott leben zu dürfen, ist für David das denkbar größte Glück auf Erden. Mit Gott hat David das große Los gezogen. Gott ist sein Erbteil in diesem Leben. Das erinnert mich an den Stamm Levi bei der Verteilung des verheißenen Landes. Wir lesen in Josua 13, Vers 33. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil. Der Herr, der Gott Israels, er ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat. Und in Josua 18, Vers 7 wird es noch einmal bestätigt. Die Leviten haben kein Teil in eurer Mitte, denn das Priestertum des Herrn, das ist ihr Erbteil. Der Stamm Levi erhielt also kein Erbteil im Land wie die anderen Stämme Israels. Nur 48 ausgewählte Ortschaften, verstreut über das ganze Land, immer mit etwas Weidegebieten drumherum, wurde dem Stamm Levi zugeteilt. Die waren also verstreut, hatten 48 Ortschaften und ein bisschen Weideland drumherum. Nur nebenbei gesprochen, 48 Ortschaften waren ihnen zugeordnet. Das ist 4 mal die 12. Sie als die Priester Gottes, die 12, die Zahl Israels, und die 4, die Zahl der Erde, nach den 4 Himmelsrichtern. Die Priester Gottes haben 48 Ortschaften für Israel als Priester und mit Israel als Priester auf die ganze Welt. Das ist ihre Bestimmung, ihre Berufung, die sich auch verwirklichen wird. Es ist kein Zufall, dass das gerade 48 Ortschaften sind, die ihnen als Priester zugewiesen waren. Diesen 4 mal 12 sollte ihre ganze priesterliche Berufung an ihrem Volk Israel und an allen Enden der Erde, an alle Nationen zum Ausdruck kommen. Darum 48 Ortschaften, die ihnen zugesagt waren. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob sie das so empfunden haben, dass das ein besonderes Vorrecht war, dass sie jetzt berufen waren, um Gott ganz nah zu sein, um Priester Gottes zu sein, um mit Gott in einer ganz besonderen, engen Beziehung zu stehen, teilzuhaben an dem, was Gott mit ihnen an Segen vermitteln und an Heil wirken wollte im Volk und darüber hinaus. Ob sie das wahrgenommen, ob ihnen das bewusst gewesen ist oder ob sie es nicht vielmehr als eine Benachteiligung empfunden haben. Alle anderen haben so tolle, zusammenhängende, große Landstriche und wir kriegen da so 48 moklige Örter. Ich könnte mir vorstellen, dass in Stunden der Anfechtung sie das als Benachteiligung empfunden haben. Vielleicht. Aber eigentlich ist es ein ganz besonderes Vorrecht. Gott selbst wollte ihr Erbteil sein. Gott selbst wollte mit ihnen in einer Nähebeziehung stehen, wie mit keinem anderen Stamm Israels. Gott wollte sich ihnen offenbaren, wollte durch sie reden, sie sollten Vermittler seiner Offenbarung, ganz besonderes, intimes Gegenüber seiner Gemeinschaft sein. Gott hat eigentlich gesagt, euch gebe ich jetzt gar nicht all das andere, sondern ich selbst, ich biete mich euch an. Das als Vorrecht zu begreifen, das wird nur dem gelingen, der seinen Herrn liebt. Der wird sagen, du bist mir mehr als alles. So wie Paulus mal sagt, ein Tag im Psalm, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Aber dazu muss man diese Nähebeziehung mit ihm haben, dazu muss man diese Liebesbeziehung mit ihm haben. Wer ihn liebt, für den ist es das Größte, mit ihm zusammen zu sein. Aber wer nur so im formal christlichen Umfeld lebt, wer das nur so von der äußeren Art und Weise her lebt und gestaltet, für den springt da im Herzen nichts an. Der denkt eher, er kommt zu kurz, er ist benachteiligt. Von uns heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, Gott hat uns geliebt, Gott hat uns alle gewaschen in seinem Blut und Gott hat uns alle gemacht zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Und in Epheser 1, Vers 5, Gott hat uns alle zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Für sich selbst. Das heißt, Gott sucht aus Milliarden von Menschen, ich glaube 4 Milliarden oder 6 Milliarden sind wir zurzeit auf diesem Globus. Da guckt er in München und Umgebung und erwählt dich und ruft dich raus für sich selbst. Um mit dir eine Gemeinschaft zu haben, die er mit Milliarden anderer Menschen nicht hat. Um sich dir in einer Weise zu offenbaren, wie es bei Milliarden von Menschen nicht tut. Und um durch dich in dieser Welt Dinge zu tun, wozu er eben gerade dich auserwählt hat, gerade dich haben möchte. Und sich durch dich offenbaren möchte an anderen. Gott hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt für sich selbst. Nicht dafür, dass du nun errettet bist und jetzt mit der Ewigkeit auch geklärt ist und keine Sorgen mehr zu haben brauchst und die Sache mit der Sünde geklärt ist und man sozusagen hier das alles an Risiko abgedeckt hat, was eventuell kommen könnte, er wählt für sich selbst. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar wird, was das bedeutet, wo Gott sagt, dich möchte ich haben, für mich, wir beide. Das kann natürlich bedeuten, dass Menschen in den vollzeitlichen Dienst gerufen werden. Und ich denke, da sind wir besonders gefordert, diesen im vollzeitlichen Dienst Befindlichen, die auf vieles im Leben verzichten müssen, was anderen, auch anderen Christen selbstverständlich ist, die hier auch zu unterstützen. Ganz wichtig. Aber wir haben in der Gemeinde, ja anders als im Volk Israel und auch anders als in der katholischen Kirche, keine Zweiklassengesellschaft. Da gibt es ja nicht die Priester und die Laien. Da gibt es ja nicht die, die vollzeitlich berufen sind und dann so die Herrscher der anderen, die zufrieden sind, wenn sie so am Rande mitschwimmen. Da gibt es ja nicht die, die für ganz große Dinge berufen sind und so der Rest, der ist eben so am Rande, sind eben Laien. Es gibt in der Gemeinde keine Zweiklassengesellschaft. Und ich bin immer wieder dankbar, dass ich in einem normalen Beruf stehe. Und dass mir keiner sagen kann, hey du hast dir viel Zeit zum Bibellesen. Du wirst ja dafür bezahlt, du machst ja nichts anderes. Sondern ich sage, ich stehe all die Bereiche auch. Und trotzdem, wir sind in der Gemeinde keine Zweiklassengesellschaft. Da können ich welche sich hinsetzen und ja, die, aber ich setze mich so und bin zufrieden, wenn ich gerade so durchkomme. Wir sind alle gleichermaßen, wenn auch in unterschiedlicher individueller Ausprägung. Aber alle gleichermaßen von Gott berufen, für sich selbst zu Königspriestern mit seinem Sohn. Das fängt heute an und wird noch in ganz großer Weise fortgesetzt, wenn Gott zum Heil bis an allen Enden der Erde, bis im ganzen Kosmos hineinwirkt. Aber das ist heute unsere Priesterschule. Das ist heute dran. Für sich selbst. Sehen Sie, wer das sieht mit David, der Herr ist mein Erbteil. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Wer das für sich persönlich erlebt, für den fängt das Leben an, in einem ganz anderen Licht dazustehen. Für den ist es nicht mehr wichtig, ob der andere ein tolles Haus hat und ich habe nur eine kleine Einzimmerwohnung. Für den ist es nicht mehr wichtig, ob der einen tollen Job hat mit viel Geld und ich mache so einen kleinen Job. Da zählt nicht mehr, ob die 4 oder 6 Kinder haben und bei mir kommt keins. Das ist alles nicht wichtig. Der Herr ist mein Erbteil. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Das heißt, wenn ich dich habe, dann habe ich mehr, als ich an irgendetwas auf dieser Erde je haben könnte. Mit dir habe ich immer mehr als all das andere, wo ich immer schiele und vergleiche und enttäuscht bin und traurig bin und neidig werde oder. Mit Gott habe ich immer das große Los gezogen. Und dieses große Los gezogen zu haben, das hört eben, das sagt dieser Psalm auch, das hört in diesem Leben ja nicht auf. Das geht darüber hinaus. Du wirst meine Seele nicht im Scheol lassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das zielt über die Todesgrenze hinaus. So wie Israel 40 Jahre auf dieses verheißene Land zugelebt hat, so leben auch wir auf dieses eigentlich zutiefst noch kommende verheißene Land unseres Lebens zu. Was dann kommt, wenn Christus wiederkommt und zu sich nimmt und uns dann Mitteilhaber sein lässt an seiner Herrschaft und an seinem Heil. Also das Schönste kommt noch, auf das Größte leben wir noch zu. Und bis dahin wollen wir uns dessen auch bewusst sein und das in der intimen Beziehung mit unserem Herrn, im Gebet, im Lesen der Bibel, in der Begegnung mit ihm, uns das groß werden lassen, dass er das Größte ist, das Höchste, das Wunderbarste und dass es kein Glück gibt außer ihm. Wenn ich ihn habe, habe ich alles und wenn ich ihn nicht habe, ist alles nichts. Ganz einfach. Und das wird jeder gemerkt haben, der eigene Wege gegangen ist, weil er meinte, das müsste er unbedingt haben. Ein Beruf, ein Partner, irgendein Lebenswunsch, den er sich unbedingt verwirklichen wollte. Und der immer meinte, wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was ganz Großes, ein ganz großer Wunsch in meinem Leben. Und der dann diesen Wunsch verwirklicht hat, der Gott verlassen hat, der eigene Wege gegangen ist. Und, was müssen wir am Ende immer feststellen? Es war nichts. Ohne Gott ist alles nichts. Und jeden eigenen Wunsch, den ich meine, mir unbedingt verwirklichen zu müssen, den ich ohne Gott und gegen Gott durchziehen möchte, ist am Ende immer Leere, immer Zerbruch, immer Enttäuschung, immer Pleite. Und wenn wir das erleben, dass wir uns in der Gemeinschaft mit Gott nicht nur intellektuell zu diesem Satz durchringen, es gibt kein Glück für mich außer dir. Wenn das nicht ein intellektueller Satz wird, sondern einer wird, der so richtig aus der intimen Gemeinschaft mit Gott herausgeboren ist, dann ist das geschehen, was Gott eigentlich möchte. Diese intensive, nicht nur gedachte, sondern auch empfundene, gelebte, erlebte Gemeinschaft möchte Gott mit jedem von uns haben. So sehr liebt er uns. Er möchte nicht nur, dass wir mit ihm ein Pflichtprogramm absolvieren. Er möchte nicht nur, dass wir über ihn denken. Er möchte nicht nur, dass wir ihn an eingegrenzten Bereichen unseres Lebens mit einbeziehen. Er möchte einfach in allem von uns mit hineingenommen werden. Er möchte, dass wir mit allem kommen. Dass wir mit aller Freude, mit aller Traurigkeit, mit allen Wünschen, mit allen Sehnsüchten, mit allem kommen. Und er das Höchste, das Tiefste, das Engste, das Wunderbarste in unserem Leben sein kann. Ja, das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Dass wir es nicht nur denken, nicht nur wissen, sondern erleben. Das können wir nur erleben, wenn wir die Tür schließen, wenn wir in dem Gebet suchen, wenn wir in dem Wort suchen und wenn wir in die Lebenssituation hineinnehmen. Nur dann können wir es erleben. Alles andere bleibt graue Theorie. Da werdet ihr hier denken, das kann ich alles nicht verstehen, das geht an mir vorbei. Wenn ihr nicht ihn sucht, ganz persönlich ihn so sucht, Herr, wenn du mich so liebst, wenn du mich so auserwählt hast für dich selbst, das möchte ich erleben in der Zweisamkeit mit dir, dass dieser Satz auch so richtig aus meinem Herzen rauskommt. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Amen. Wir wollen beten.